Wann hast du das letzte Mal, sofern du eins hast, auf dein Handy geschaut? Heute Morgen beim Aufstehen, zwischendrin, Nachrichten, Radio, Internetticker, Fußball, ist ja gerade Fußballpause, ja? Dortmund hat, glaube ich, gewonnen gestern, also es gibt keinen Live-Ticker mehr, aber wir sind so umgeben von Informationen, wir leben in einer Welt, die sich sehr schnell dreht. Und das wissen wir in Frankfurt, wenn wir an der Kasse sind, im Supermarkt, ja? Also manchmal sage ich, ja, Sie dürfen gerne vor. Ja, Sie dürfen vor was? Ich darf vor? Also wann hat euch das letzte Mal jemand vorgelassen an der Kasse? Schon ein bisschen her, oder? Also wir haben aber keine Zeit. Also wir müssen ja mindestens diese 2 Minuten an der Kasse erster sein, ist ganz wichtig. Und wir haben noch nicht mal die Zeit, im Auto anzuhalten, um eine Kurznachricht zu schreiben. Also wir müssen das während der Fahrt machen. Ja? Also wir sind so im Stress. Wir sind viel beschäftigt. Und ich denke, das ist etwas, was unsere Zeit irgendwie kennzeichnet. Und egal, ob das jetzt innerhalb der Gemeinde ist oder auch außerhalb. Ein Pastor, ja, von dem man nicht mit so einem guten Ton sagen kann, oh, der macht aber echt viel. Ja? Der Klaus, ja, und die Ann-Christine, die machen echt viel. Die sind viel beschäftigt. Ja? Wenn man das nicht sagen könnte, dann wäre es fast schon so ein bisschen, na, der ist nicht faul, aber der ist ja so kurz davor. Und das heißt irgendwie, wir haben in uns drin, anscheinend gehört das zu uns, vielleicht also ist das auch so ein bisschen, was zu unserer Kultur gehört als Deutsche, also so das Fleißigsein, das irgendwie reinklotzen, das ist uns ziemlich wichtig. Und es ist auch was Gutes, fleißig zu sein, aber die Frage ist, kippt es irgendwann? Macht das etwas mit uns, wenn wir in einer Gesellschaft sind, auch im Beruf, die sich immer schneller dreht? Und damit über diesen Umstand möchte ich mit euch heute Morgen nachdenken. Und ich weiß nicht, ob du schon länger in die Gemeinde gehst, ob du von dir sagst, du gehst mit Jesus Christus. Wenn du hier bist und sagst, nee, ich bin noch auf der Suche, ist mir noch nicht so ganz klar, dann kannst du heute mal so einen Einblick bekommen, was könnte der Glaube bedeuten für mein Arbeitsleben oder für mein Alltagsleben, wie ich mich selber sehen kann. Und wenn du schon mit Jesus gehst, dann kannst du überlegen, wie kann Gott selbst in die Art und Weise, wie ich arbeite, wofür ich brenne, dort Einzug halten und einfach mit seiner Kraft wirken. Ich habe das mal überschrieben, ich weiß nicht, ob wir das hier vorne sehen, genau. Also wie wir Ruhe finden in einer Welt, die sich immer schneller dreht. Und diese ganzen Sachen, die ich vorhin so ein bisschen scherzhaft gesagt habe, die haben ihren Preis in unserer Gesellschaft und den kann man schon ablesen. Und zwar in Zahlen. 2/3 aller Beschäftigten fühlen sich durch die ständige Erreichbarkeit im Job, im Beruf belastet. Neue Studien zeigen logischerweise das, was der Menschenverstand auch schon vorher wusste, dass besonders die Partner derjenigen, die so oft erreichbar sind, unter diesem Zustand leiden. Und das macht denjenigen, die ständig erreichbar sind, mehr Stress. Das ist sozusagen das Rad, was sich dreht. Immer mehr junge Deutsche leiden unter Kopfschmerzen. 1,3 Millionen der bis zu 18- bis 27-Jährigen sind es laut einem Ärztereport. Und um 42% ist sozusagen die Zahl der diagnostizierten Kopfschmerzdiagnosen und Probleme gestiegen. Und das sind am Ende Zahlen, die etwas belegen, was, denke ich, jeder schon fühlt. Nämlich der Druck dort, wo man ist, in der Firma, oder vielleicht auch generell in der Gesellschaft, der steigt. Die Anforderungen, die sind höher geworden. Und die Anforderungen an uns und vielleicht auch die wir so ganz implizit, wenn wir Kinder haben, an unsere Kinder weitergeben. Jetzt mögen Kritiker das als Modewort bezeichnen, Burnout. Ja, da sagen die Alten, ach, das ist Modekrankheit. Mag sein, dass es eine Modekrankheit ist, aber es drückt ein Phänomen aus, was da ist. Nämlich, dass bis zu 13 Millionen Arbeitnehmer in Deutschland nach Schätzung von Gesundheitsexperten, Krankenkassen von Burnout betroffen sind. Das war der falsche. Und jeder dritte Berufstätige arbeitet am Limit. Jeder dritte. Also wenn du in einer Firma bist, ja, brauchst du nur mindestens, wenn du es nie bist, 2 Plätze weiter gucken. Das ist er dann. Ja? Jeder dritte arbeitet am Limit. Der kann gar nicht mehr so lange. Das ist für den eigentlich zu viel, was er da macht. Und wir haben so etwas in uns, scheinen eine gestresste Gesellschaft zu sein, da kann man sagen, ja, das Stress gab es schon immer. Und es stimmt, ja, aber das ist so wie, wenn dein Kind eine Woche lang nicht mehr durchgeschlafen hat und du bist kurz vor dem Wahnsinn und deine Oma sagt dir, früher haben die Kinder auch nicht durchgeschlafen. Ist das eine Antwort? Nein, das ist keine Antwort. Ja, du bist genauso ausgebrannt wie vorher. Also es ist okay, dass Kinder auch schon früher nicht geschlafen haben, aber die Frage ist ja, was machen wir heute, wenn wir an diesem Punkt sind? Und hinter, das sind ja Zahlen jetzt, das ist auch so typisch deutsch, Zahlen, aber hinter jeder Zahl steht ja ein Mensch, steht eine Geschichte. Da ist ein Mensch, der sich sorgt um die eigene Firma. Läuft die Firma noch? Kann ich meine Angestellten bezahlen? Ist das noch so, dass ich nächstes Jahr weitermachen kann? Da sind Menschen, die ihre Eltern pflegen, die fragen, wie lange kann ich das noch machen? Die in jungen Jahren versprochen haben, wir können zu uns kommen und jetzt sind sie da und wir merken, es ist in Ordnung, aber es ist unglaublich anstrengend und viel anstrengender, als ich dachte. Da ist vielleicht das Ehepaar, das merkt, dass man sich die Pflege nicht leisten kann, die man eigentlich bräuchte, um den Arbeitsaufwand zu bewältigen. Oder da ist dein Beruf, in dem du Entscheidungen treffen musst, ob du das willst oder nicht. Die ganzen Umstrukturierungen, du kriegst das, was dir vorgelegt wird, gar nicht mehr unter die Füße. Du hast das Gefühl, ich arbeite immer nur vielleicht 60% meiner To-Do-Liste ab und die wird immer länger. Und dann ist da noch die Gemeinde und die Gemeinde sagt, ich brauche dich, dich als Ehrenamtlichen oder auch wie auch immer als Diakon. Und ich habe so das Gefühl, wenn ich es nicht mache in der Gemeinde, macht es keiner. Wenn ich es nicht mache, dann bricht alles zusammen und ich möchte meine Pflicht treu erfüllen. Und dann kommt man irgendwann an so einen Punkt, der vielleicht so ist. Es geht noch alles, aber es geht noch gerade so. Also es ist schon alles noch machbar, aber eben gerade so. Da darf jetzt eigentlich nichts mehr passieren, nichts dazwischen kommen. Es ist gerade noch so möglich. Und vielleicht bist du an so einem Punkt heute, ja, wo du merkst, ja, ich glaube, wenn ich ehrlich bin, mein, jetzt kommt man so aus dem Urlaub und denkt, ach, das geht alles schon wieder, ja, aber keine Angst, in 2 Wochen ist das wieder so, wenn man ja an so einem Punkt ist. Einfach zu sagen, okay, vielleicht muss ich ehrlich werden, wenn ich an so einem Punkt bin, dass ich etwas ändere mit Gottes Hilfe. Und am Ende kann man sagen, was macht uns eigentlich Stress? Das sind 2 Dinge. Es ist eigentlich recht einfach. Es gibt äußere und es gibt, man kann sich schon denken, innere Antreiber. Und die äußeren Antreiber sind Dinge, die, wo man sagen kann, warum mache ich eigentlich so viel oder warum bin ich so sehr im Stress? Warum klotze ich so sehr rein in meinen Beruf? Und die äußeren Antreiber sind klar. Das sind die Vorgaben, die wir haben in der Firma oder das sind die Dinge, von denen ich denke, die, ja, die macht man eben, wenn ich jetzt im Schulelternbeirat sitze oder so weiter. Also es gibt einfach Dinge, wo man sagt, das sind Aufgaben und die treiben mich an, aber es gibt eben auch diese inneren Antreiber. Und das ist ein bisschen interessanter, weil es ist die Frage, warum klotze ich eigentlich so rein im Beruf? Eine Bank hatte mal das Motto, jeder hat etwas, das ihn antreibt. Und das ist natürlich so. Wir haben etwas, was uns antreibt, tief in uns drin. Und das uns einen Rahmen gibt, wie wir auf Anfragen reagieren. Also warum bin ich eigentlich so, wie ich bin? Und ich glaube, oft haben wir so eine Art innere Antreiber, die können ganz unterschiedlich sein. Das sind wie so ganz kurze Glaubenssätze. Ich möchte anerkannt werden. Ich bin fleißig. Ich bekomme meine Liebe und meine Wertschätzung dann, wenn ich eine Aufgabe sehr gut oder perfekt gemacht habe. Ich möchte unbedingt gemocht werden. Ich möchte, dass meine Eltern mich ernst und wahrnehmen. Ich mache alles perfekt, ohne Fehler. Merkt ihr das? Wenn das etwas ist, was in euch drin ist, so ein Satz, den man hat, manchmal ist der einem nicht so bewusst, aber dann hat das natürlich Auswirkungen darauf, wie ich lebe und auch wie ich mich verhalte, egal wo, ob in der Gemeinde, im Beruf oder zu Hause. Und meine Erfahrung aus vielen Gesprächen, auch in der Seelsorge, ist, dass diese Sätze dann besonders stark sind, wenn andere Sätze gefehlt haben. Vor allem in der Kindheit, wenn man aufgewachsen ist oder bei den Menschen, zu denen man aufgeblickt hat. Wenn ich nie gehört habe, du bist gut, so wie du bist, oder zumindest das Gefühl hatte, du bist erst dann gut, wenn du das und das richtig gut gemacht hast. Und solange das nicht so ist, stehe ich schon zu dir, aber eben nicht so ganz. Und man bleibt immer dieses Gefühl, ich muss mich eigentlich anstrengen, um gemocht zu werden. Und das macht etwas mit uns und bringt etwas dann auch in unserem Leben in eine ungute Bahn. Diese inneren Leitsätze, die so wie ein Motor sind und dann könnt ihr euch vorstellen, wenn ich so einen inneren Motor habe, der ganz stark in mir sagt, ich bin eigentlich erst dann wertvoll, wenn ich viel arbeite oder viel mache oder viel gut mache. Und dann habe ich diese inneren Antreiber und dann habe ich die äußeren Antreiber. Da habe ich einen Pastor, der sagt, oh ja, das ist ganz toll, mach mal das und das und das und das. Und dann habe ich einen Chef, der sagt, oh, du bist ganz toll, mach mal das und das und das. Und dann ist das wie so ein Cocktail. Also die äußeren Antreiber, die inneren Antreiber, die schüttelst du. Das ist der Burnout-Cocktail. Wenn du das über längere Zeit hast und dann hast du eine Grippe, dann bist du weg. Weil man nicht verstanden hat, wie es eigentlich einem selber geht. Und dann fangen die körperlichen Symptome an. Man schläft nicht mehr durch. Man wacht nachts um 4 auf und der Kopf kommt nicht mehr zur Ruhe. Diese ganzen Dinge, die man dann auch weiß, dass der Körper irgendwann einem so ein Stoppzeichen gibt, was man im Kopf noch nicht gefunden hat. Ich weiß nicht, ob du in so einer Situation bist, ich wünsche es keinem, aber vielleicht hast du dich irgendwo wiedergefunden und wir haben, denke ich, in uns diese Sehnsucht nach Ruhe und wir wollen uns fragen oder ich will mit euch ein bisschen auf die Antwortsuche gehen, wie finden wir eigentlich Ruhe mitten im Stress? Und da kann uns das hier helfen. Schönes Bild, ne? Ich denke, wir finden Ruhe und wir finden einen Ausweg aus diesen Gedanken, wenn wir erkennen, wer wir in Gottes Augen sind. Und ich will euch 4 Punkte geben, was ich denke, wer sind wir als Menschen, auch besonders als Gläubige, in Gottes Augen. Das erste ist, wir sind das hier. Schön, ne? Also in der Bibel wird ganz oft von Menschen, die Gott folgen, mit dem Bild des Hirten und der Schafe gesprochen. Ich weiß nicht, ob du dich identifizierst, ich meine, das ist wirklich ein schönes Schaf, aber dieses Bild macht etwas mit einem. Das ist etwas ganz Logisches, was hier gesagt wird. Okay, das Schaf ist bedürftig. Man muss jetzt kein Biologiestudent sein oder selber Schäfer sein, um irgendwie zu merken, okay, so ein Schaf, das braucht echt Hilfe. Das Schaf braucht Grenzen. Das Schaf muss angeleitet werden, darf angeleitet werden, ist dazu gemacht, in diesem Verband zu leben und geführt zu werden. Und das ist das Erste, das ist eine ganz grundlegende Annahme, wir sind Geschöpfe und wir sind keine Maschinen. Du bist nicht gemacht, um zu funktionieren. Das ist was anderes als, du bist gemacht für die Beziehung zu deinem Schöpfer. Für eine Beziehung, darin zu leben, darin zu sein. Gott spricht in 1. Mose, da machte Gott der Herr den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. So ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Ein lebendiges Wesen, man könnte auch sagen, eine lebendige Seele. Und im Hebräischen, das Wort für Seele heißt Nefesh. Und das hat hier etwas, das ist eine Bildsprache, das Hebräische, und es kommt vom Kehlkopf. Weiß nicht, wenn du willst, fass mal hier dran. Alles, was du brauchst zum Leben, muss hier durch. Dein Essen, dein Trinken, die Luft, die du atmest. Und das heißt das Wort. Du bist ein Geschöpf, du bist eine lebendige Seele, heißt, du bist ein bedürftiges Wesen. Du brauchst es, dass ja, du von außen versorgt wirst, sonst geht es dir nicht gut. Das ist unsere Grundbestimmung als Menschen. Jedes Menschen, egal ob du sagst, ich glaube oder ich glaube nicht, wir sind Menschen, die von Gott da hineingestellt sind. Geschöpfe mit Grenzen. Nicht mit ewig viel Kraft, die irgendwann schlafen müssen, die irgendwann sagen müssen, das schaffe ich nicht mehr, ich brauche jetzt etwas anderes. Mein Tag hat auch nur 24 Stunden. Wir sind Geschöpfe und dürfen uns so verstehen und eben nicht als Maschinen, die allen Anforderungen immer perfekt gegenüberstehen, sondern als Menschen, die von vornherein von Gott so gedacht sind, als Geschöpfe mit Grenzen und mit Möglichkeiten. Das zweite ist, wir nehmen uns Ruhe und wir gönnen sie anderen. Heute ist Sonntag, damals war der Schabbat am Samstag. Der Pastor ist immer eigentlich der Schlechteste, um darüber zu predigen, dass man am Sonntag nicht arbeiten sollte. Ja? Ich mache es jetzt trotzdem. Gott sagt in den 10 Geboten, halte den Ruhetag in Ehren, den 7. Tag der Woche. Er ist ein heiliger Tag, der dem Herrn gehört. 6 Tage sollst du arbeiten, alle deine Tätigkeiten verrichten, aber der 7. Tag ist der Ruhetag des Herrn, deines Gottes. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Sklave oder deine Sklavin, dein Vieh oder der Fremde, der bei dir lebt. hier geht es nicht um Gesetzlichkeit, ja, oh ja, ich habe am Sonntag, also da sind wir schon lange drüber weg. Hier geht es darum, das Gute zu sehen, was hat Gott sich eigentlich dabei gedacht, dass er sagt, okay, einmal in der Woche drückst du bitte Pause und machst wirklich Pause. Was hat er sich dabei gedacht? Weil jeder Sonntag ist eigentlich eine Erinnerung daran, das, was wir eben gerade gesagt haben, wir sind keine Maschinen. Ihr gehört nicht der Arbeit, du gehörst noch nicht mal deiner eigenen Familie, du gehörst nicht dem Rasen in deinem Haus, der ständig ja, wächst und den du ständig mähen solltest oder wie auch immer. Das ist das, was Gott hier sagt. Ihr seid keine Sklaven mehr, sondern ihr seid frei. Ihr gehört mir. Das Erste, was du wissen musst, du gehörst mir. Und du darfst einfach sein in dieser Beziehung. Du darfst frei sein. Und dann hast du auch die Kraft für die anderen Aufgaben, die du hast. Also du darfst dich ganz aus diesen Dingen rausnehmen. Ich bin euer Versorger. Die Welt lebt auch weiter ohne euren Einsatz. Ich schenke euch einen freien Tag in der Woche. Ist unglaublich. Und wir sind mehr so, mein Eindruck ist, die Familien heutzutage, uns leider inklusive, wir müssen da lernen. Ich habe so das Gefühl, wir hangen uns von Urlaub zu Urlaub. Aber wir dürfen uns eigentlich von freien Tag zu freien Tag hangeln. Es gibt eigentlich diese Oasen mitten im Alltag und nicht nur alle 6 Monate. Sondern, dass man regelmäßig etwas hat, wo man sagt, hier kommen wir zusammen zur Ruhe. Weil das Interessante ist, Gott sagt, es ist ein Gebot. Gönn dir Ruhe. Und hinter dem Gebot hoffentlich steckt auch ein Sinn, nämlich du brauchst Ruhe. Du brauchst Ruhe, du musst mal runterkommen. Gönn dir Ruhe. Nimm dir das. Und warum gebietet Gott das? Naja, warum? Weil wir das sonst nicht schaffen. Der Stress wird immer da sein. Die äußeren Antreiber sind immer da. Die Gemeinde ist immer da. Der Job ist immer da. Aber dieses sich Ruhe nehmen, das ist nicht immer da. Und Gott sagt, tu das. Nimm dir Ruhe für dich, für mich, für andere. Und das finde ich das Tolle an dem Text, mir vorhin nicht so aufgefallen, da steht, die anderen sollen auch nicht arbeiten. Also nicht nur gönn dir Ruhe, sondern gönn auch allen anderen Ruhe. Ist das nicht toll? Du sollst auch am Ruhetag nicht den Antreiber der anderen spielen. Also, heute müssen mal dringend die liegen gebliebenen Familienprojekte angegangen werden, ja? Die wir die ganze Woche nicht geschafft haben. Das ist heute dran. Oder ich schreibe nochmal schnell 2, 3 Mails an meine Mitarbeiter, damit die dann Montag vorbereitet sind. Also ich selber mache frei, aber die anderen sollen schon nochmal lesen, dass die Montag vorbereitet ins Büro kommen. Aber hier ist doch schön, wie Gott das sagt. Sagt, okay, nee, du nicht, dein Sohn nicht, noch nicht mal das Vieh soll arbeiten. Gönn allen mal Pause, mach mal Schluss. Mach mal, hör mal damit auf und komm zur Ruhe. Und das ist, denke ich, etwas, was wir wieder neu entdecken können. Nicht in einer Gesetzlichkeit, so nach dem Motto, oh, man darf nicht, sondern was gönnt uns Gott? Was will Gott uns schenken, wenn wir regelmäßig den Sonntag einhalten und auch wirklich ihn und mit anderen zusammen auf ihn schauen? Das Dritte ist, wir bleiben mit einem sich sorgenden Gott im Gespräch. Am Ende haben wir viele Sorgen. All die Sachen, die ich von Stress vorhin gesagt habe, haben etwas damit zu tun, worum wir uns sorgen. Und Sorgen sind gut. Wie geht es unserer Gemeinde? Wie geht es weiter? Wer kann diesen Bereich übernehmen? Wer kann unsere Firma so aufbauen, dass sie zukunftsfähig sind? Es gibt auch eine gute Form von Sorgen. Aber Gott sagt uns, wir sollen mit einem Gott im Gespräch sein, der sich für uns sorgt. 1. Petrus, da schreibt der Apostel, legt alle eure Sorgen bei ihm ab. Warum? Denn er sorgt für euch. Geht nicht darum, dass man sich nicht sorgen soll, sondern dass es jemand gibt, der sich sorgt. Dass es einen guten Hirten gibt, der sich eben sorgt. Und Gott weiß, was wir brauchen. Der kennt unsere Gedanken. Und Gott ist unser Stress nicht unbekannt. Gott will sich kümmern um unser Leben. Gott will an diesen Dingen Anteil haben und er will auch mit hineingenommen werden. Wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen, dann kann man definitiv sagen, so spätestens ab dem 30. Lebensjahr war er ein sehr vielbeschäftigter Mann. Und er war ständig unterwegs, er hat zu tausenden Menschen gesprochen. Die Leute kamen nachts noch zu ihm. Tausende wollten geheilt werden. Also viele Anfragen, die um ihn herum waren. Heute würden wir sagen, hochgradig Burnout gefährdet. Und Jesus erscheint trotzdem nicht in den Evangelien wie ein Umhergetriebener von Stress. Wo man jetzt denkt, oh ja, der ist aber hier kurz vor dem Zusammenklappen wo man nicht, der nicht weiß, wo ihm der Kopf steht, sondern es ist ja ganz im Gegenteil. Jesus konnte sich gut abgrenzen. Jesus hatte seine Prioritäten klar. Der hat sich nicht von den Ansprüchen der anderen und Wünschen irgendwie umtreiben und antreiben lassen, sondern der hat auch diese äußeren Antreiber erlebt, aber er hat sich nicht von ihnen dann mittreiben lassen, sondern er hatte immer wieder diese Zeiten des Gesprächs mit Gott. Diese Gebetszeiten, wo er wieder gefragt hat, was ist dran? Was soll ich tun? Diese Stärke auch im Alltag zu wissen, das ist jetzt dran und das andere ist nicht dran. Und es ist auch für uns gut, wenn wir diese Zeiten haben. Ich weiß nicht, ob du jetzt, ja, du gehst nach den Sommerferien wieder vielleicht so ein bisschen mehr auf die ins Leben zurück, auch der Stress wird wieder höher. Und frag dich mal, hast du diese Zeiten für dich, wo du sagst, Mensch, da kann ich das auch machen. Da habe ich auch diese Zeiten oder wir haben die zusammen als Familie, als Paar, wo man über diese Dinge sprechen kann. Weil im Gebet, da schöpfen wir genau diese Kraft, die wir brauchen als Geschöpfe. Im Gebet, da können wir Gott sagen, was uns wichtig ist, aber noch wichtiger, da kann Gott uns sagen, was ihm wichtig ist. Also Gebet heißt nicht nur, ja, ich habe einen total komischen Chef, ich habe völlig unmenschliche Arbeitsbedingungen, aber der Herr hilft mir, diese unmenschlichen Arbeitsbedingungen weiterzumachen, sie noch an meine, ja, an meine Mitarbeiter weiterzugeben und so weiter. Das ist nicht Gottes Plan. Gottes Plan ist auch zu sagen, was will ich denn eigentlich gar nicht? Was ist denn übertrieben? Was ist denn gar nicht das, was du leisten musst, sondern wo du etwas anderes haben kannst. Also Gott ist nicht nur unsere Hilfe, übertriebenen Stress in einer schnellen Gesellschaft zu erfüllen, sondern Gott ist unsere Hilfe zu überlegen, auch im Gebet, tue ich eigentlich das, was richtig ist? Habe ich genügend Zeit für die Dinge, die dir wichtig sind? Oder habe ich den Beruf an erste Stelle gesetzt und am Ende leidet meine Familie oder meine Ehe oder andere Dinge darunter? Das Letzte, und vielleicht das Tiefste von allen. Wir erkennen Gottes liebevolle Sicht auf unser Leben. Das ist, glaube ich, das tiefste Heilmittel gegen die inneren Antreiber, von denen ich vorhin gesprochen habe. Vor ein paar Jahren war ich hier unterwegs an einem Montag und habe jemanden besucht in einem Stadtteil. Montag ist ja der freie Tag, zumindest hier bei mir, der Pastoren. Und da sind wir in ein kleines italienisches Lokal reingegangen, wo wir dachten, er hätte auf, aber der hatte gar nicht auf. Der saß da mit seiner Frau und hat dann trotzdem für uns Espresso gemacht. Das war ein ganz lieber Kerl. Und wir kamen so ins Gespräch darüber und ich sage, wann machst du denn mal frei? Und dann sagte er, ich mache gar nicht frei. Ich arbeite 7 Tage die Woche. Und dann kam man so ein bisschen darauf, warum er das machen muss oder warum er das gewählt hat. Und irgendwann sage ich zu ihm, ja, es ist in Ordnung, wenn du ja jetzt das so für dich machst oder denkst, dass es auch für das Geschäft gut ist. Aber die Frage ist natürlich, auch für dich selbst, bist du etwas wert, wenn du nicht arbeitest? Bist du etwas wert, wenn du nicht arbeitest? Die Leute, die schon in Rente sind, lachen mich hier an, ne? Denken, klar. Aber auch das muss man lernen. Bist du etwas wert, wenn du nichts leistest? Wenn du krank bist? Wenn du nichts mehr machen kannst? Wenn du nicht mehr der Halt deiner Familie bist, nicht mehr der Halt der Gemeinde, kein toller Prediger mehr, bist du dann etwas wert? Und die Antwort ist ja, du bist es und zwar total. Und wenn du das nicht lernst, dann wirst du immer deinen Wert in anderen Dingen suchen und wirst diese Dinge zu etwas Größerem machen, als Gott sie sich gedacht hat. Aber wir haben diesen Wert und das ist das, was Gott uns zuspricht. Hier in einem Wort an das Volk Israel, was wir durch Jesus Christus auch für uns nehmen dürfen. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe. Das ist die gute Nachricht. Auch in Zeiten, wenn wir Ruhe suchen, wenn wir im Stress sind, wenn wir uns in der Arbeit verlieren oder in den Tätigkeiten, die wir haben, ist die gute Nachricht, Gottes Liebe ist da, auch schon bevor wir überhaupt gearbeitet haben. Die war ja schon da, bevor du überhaupt auf die Welt warst, bevor du deine Ausbildung gemacht hast, dein Studium oder dein Studium nicht gemacht hast. oder bevor du deinen Job angenommen hast und jetzt überlegst, wie du dort zurechtkommst. Gottes Liebe, diese Erfahrung von der Liebe Gottes durch Jesus Christus am Kreuz ist das Tiefste, was wir machen können, was uns einen guten inneren Antreiber gibt. Was diese ganzen anderen Antreiber, die irgendwie versuchen, uns wertvoll zu machen, heilen kann. Nicht mehr, ich möchte anerkannt werden, sondern ich bin schon anerkannt. Nicht mehr, ich brauche unbedingt Wertschätzung durch meine Aufgabe, sondern Gott hat mich schon wertgeschätzt. Ich bin schon wertgeschätzt. Ich habe meinen Wert in mir, weil er am Kreuz sein Leben für mich gelassen hat. Egal, was du sagst, Gott hat sein Leben für mich gegeben. Das ist das Evangelium. Er hat mich geschaffen. Nicht mehr, ich möchte um jeden Preis gemocht werden von allen, sondern ich bin doch schon gemocht und viel mehr. Ich bin schon auf Gottes Herzen. Er ist schon für mich gestorben, als ich noch ein Sünder war. Ich bin schon auf Gottes Herzen. Das darf ich annehmen, das darf ich glauben. Und ist das nicht toll? Nicht nur als Menschen, die irgendwie funktionieren und die gute Dinge tun, sondern Gott hat uns ja schon angenommen als fehlbare Menschen. Als die, die nicht funktioniert haben. Und ich glaube, ich sage euch nichts Neues, aber du und ich, wir sind Menschen, die bleiben anderen Menschen und Gott Dinge schuldig. Du wirst deiner Familie Dinge schuldig bleiben. Du wirst deinem Arbeitgeber Dinge schuldig bleiben. Du wirst deiner Gemeinde, tut mir leid, Klaus, Dinge schuldig bleiben. Es ist so. Und trotzdem hat Gott uns angenommen. Und Gott befreit uns davon zu sagen, ja, ich habe dich dennoch angenommen. Du bleibst in meinen Augen ein angesehener Mensch durch Jesus Christus und das, was er für uns gemacht hat. Er hat das auf sich genommen, was wir anderen Menschen schuldig bleiben. Das heißt nicht, dass wir das wollen, aber das heißt, dass uns das keinen Druck machen muss, wenn wir mit Jesus Christus gehen. Bei Gott behalten wir unseren vollen Wert, auch wenn wir uns und anderen Menschen unsere Unzulänglichkeit eingestehen. Das ist wunderbar. Wir haben diese tiefe Sehnsucht in uns nach Liebe und nach Anerkennung. Die wird gestillt bei Jesus Christus und durch das Evangelium. Und deswegen lade ich dich ein, wenn du so, vielleicht haben dich einige Punkte angesprochen. Wir werden gleich ein Lied singen, was das ganz bewusst noch einmal ausdrücken kann, dass wir sagen, all das, was ich habe, vielleicht sind es Sorgen, vielleicht ist es auch Schuld, Dinge, die ich schuldig geblieben bin, anderen Menschen oder auch Ansprüche, die ich habe, dass ich das niederlegen kann vor Gott. Und ich lade euch auch ein, nach der Predigt und nach dem Lied, wenn der Gottesdienst vorbei ist, vielleicht sagst du, ja, ich bin an einem Punkt in meinem Leben, wo ich denke, ich brauche mal ein Gebet. Ich brauche mal wirklich eine Änderung. Ich muss das mal vor jemand aussprechen. Dann darfst du das gerne machen. Ich bleibe noch ein bisschen hier. Ich war ja am Anfang nicht so lange da. Ja? Dann mache ich das nachher. Also ich bleibe noch da. Ihr könnt kommen. Ihr könnt auch mit jemand anders beten natürlich. Aber ihr dürft auch gerne mit mir zusammen beten. Wir dürfen vor Gott ehrlich werden. Wir dürfen mit ihm ins Gespräch gehen. Und Gott kennt uns. Gott will uns diese Ruhe geben, nach der wir uns sehnen. Und ganz tief, das Wichtigste, er will uns diese Liebe und diese Anerkennung, die er für uns hat, immer wieder auch zusprechen, damit sie uns heilt und damit wir auch anderen Menschen diese Ruhe und diese Anerkennung und Wertschätzung geben können. Amen. Amen.